Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Warum brauchen wir eine Fastenzeit? Das ist heute unser Thema. Eine Zeit des Fastens, eine Zeit des Verzichtes. Wieso brauchen wir das eigentlich als Christ? Dieser Frage gehen wir nach mit Herrn Pfarrer Marco Richtscheid. Aus Böbingen ist er mit uns jetzt telefonisch verbunden. Grüß Gott, Herr Pfarrer Richtscheid.
Grüß Gott, Herr Martin.
Herr Pfarrer Richtscheid, wir leben in einer Kirchenzeit, in einer ganz besonderen, geprägten Zeit, wie es so schön heißt, nämlich die Fastenzeit. Fasten, wir kennen das aus dem Fernsehen, wir kennen das aus dem Radio, wir kennen das aus dem Wellnessbereich, ist was, wo ich auf irgendwas verzichte, damit es mir dann besser geht. Aber wir sind ja Christen, wir leben in einem gewissen Status des Glaubens sozusagen und nehmen die Fastenzeit sehr ernst. Warum brauchen wir eine Fastenzeit?
Ja, das werden wir ja hoffentlich im Laufe dieser Sendung miteinander besprechen.
Herr Pfarrer Richtscheid, fangen wir mal vielleicht einen Schritt vorher an. Was ist überhaupt Fasten? Woher kommt das Wort? Was verbinden wir damit? Ist es wirklich nur Verzicht auf Nahrung?
Also etymologisch weiß ich jetzt nicht, woher das Wort Fasten kommt. Aber Fasten bedeutet natürlich Verzichten. Verzichten, was am bekanntesten ist, auf Nahrung. Wir hören das ja auch von Jesus. Jesus fastet in der Wüste 40 Tage, hat nichts gegessen und also Fasten auf Leibliches sozusagen. Es gibt aber auch ein anderes Fasten, das dann natürlich ausgeprägt ist, dass das dann weiter fortführt. Fasten auf verschiedene Sachen, wenn wir es eigentlich jetzt definieren, versuchen, auf verschiedene Sachen, die wir nicht unbedingt so brauchen. Wir brauchen nicht unbedingt Süßigkeiten. Wir brauchen nicht unbedingt Wein. Wir brauchen nicht unbedingt Alkohol und so weiter und so fort. Das, was gerade für viele jetzt in der Fastenzeit als besonderer Wert auf der Fahne steht. Fasten heißt Verzichten auf Verschiedenes.
Herr Pfarrer Richtscheid, warum soll ich denn jetzt gerade in dieser Zeit mit all diesen schönen Dingen in Anführungszeichen mal eine Pause machen? Liegt das darum, dass ich vielleicht diese wertvollen Güter besser schätzen lerne? Oder liegt es vielleicht daran, dass ich dann vielleicht auch ein bisschen anders werde, andere Gedanken kriege? Was ist so der Sinn?
Ja, also es stimmt schon, dass man den Blick auf das Wesentliche wieder findet, den Blick auf mein Leben. Wie sieht mein Leben denn überhaupt aus? Wo klammere ich mich denn? Bin ich vielleicht auf manche Sachen so richtig süchtig? Brauche ich das immer wieder unbedingt, ohne da groß drüber nachzudenken? Wer einmal gefastet hat, ob das eine Fastenkur war oder Heilfasten oder was weiß ich, der schätzt umso mehr beim ersten und zweiten Tag danach das Essen. Man genießt ein Stück Brot, ja, was man sonst einfach so, ich sage es jetzt vielleicht mal ein bisschen salopp ausgedrückt, einfach so in sich reinstopft, weil man Hunger hat oder weil man es eigentlich so macht. Aber mal so richtig das über den Mund zergehen lassen und so wirklich, ja, was habe ich denn hier eigentlich für was Gutes, das macht doch selten jemand von uns.
Das heißt also, das, was wir essen, auch mal bewusst wahrzunehmen, mal bewusst reinzuschmecken, nicht einfach aufzuessen, damit es um eine Sättigung geht, sondern ja, das Essen genießen zu können, wirklich mal auskosten, Bissen für Bissen und sich auch die Zeit dafür nehmen.
Richtig. Und da haben Sie etwas ganz Wichtiges gesagt, Zeit. Zeit ist ja, ja ein großer Faktor in der heutigen Zeit, den ja fast niemand mehr hat. Wer sagt denn schon, oh, ich habe jetzt wirklich viel Zeit für dich. Ich habe jetzt wirklich viel Zeit, um das oder jenes zu erledigen. Das hört man ganz selten. Und auch da will uns die Fastenzeit etwas zum Nachdenken bringen. Wie gehe ich mit meiner Zeit um? Faste ich auch mit meiner Zeit, beziehungsweise setze ich sie auch für Sinnvolles ein, für Brauchbares, für Hilfsbereites? Also ist meine Zeit auch etwas, mit der ich was Gutes tun kann? Oder lebe ich so einfach nur von einem Termin zum anderen, hake eins nach dem anderen ab? Kann ich mich da wirklich auch, wie zum Beispiel mit dem Essen ableitend, Kann ich mich da auch wirklich auf das eine und andere konzentrieren? Viele von uns, die sind jetzt hier und sind mit ihren Gedanken schon wieder weiter. Nein, gerade die Fastenzeit lädt uns ein, stopp, halte inne, denk mal nach, wo bist du jetzt? Wie sieht dein Leben jetzt aus?
Herr Pfarrer Richtscheid, Fastenzeit. Woher kommt eigentlich die Fastenzeit? Wie kommen wir Christen an die Fastenzeit, um auch in dieser Zeit besonders auf uns und auch natürlich damit verbunden auf unsere Nächsten zu achten durch das Fasten? Wie kommen wir eigentlich zur Fastenzeit?
Nun, der Verzicht auf Speise und Trank aus religiösen Motiven, da ist vielen alten Kulturvölkern schon bekannt. Also im Alten Testament, da wird Fasten zum Ausdruck auch der Trauer, der Buße, der Intensivierung des Gebetes und auch der Vorbereitung auf besonders religiöse Ereignisse und Feste schon gemacht, schon gestaltet. Also auch dort gibt es schon Fastenzeit. Und Jesus, wie ich schon vorhin erwähnte, selbst hat ja gefastet, um jetzt vorbereitet zu sein auf etwas Neues. Denn das ist ja so sein, die Fastenzeit, das hören wir ja dann, das war der Beginn seines öffentlichen Auftritts. Dann ging er ja nach draußen. Dann hat er ja angefangen, von Gott zu predigen. Dann hat er angefangen, über Gott und über den Glauben zu sprechen. Ganz explizit.
Herr Richtscheid, das heißt im Klartext, Jesus hat auch gefastet.
Ja, das hören wir ja jedes Jahr am ersten Fastensonntag, wie der Satan Jesus dann versuchen möchte und ihm da Verschiedenes auch vor Augen führt, ihm auch verschiedene Versuchungen bietet, ob das das Essen ist, ob das Macht ist, ob das Reichtum ist. Und Jesus antwortet dann ganz kurz und knapp, er lässt sich gar nicht groß drauf ein: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Beziehungsweise nicht nur vom Brot allein lebt der Mensch. Jesus gibt kurz und knappe Antworten. Er bringt Gegenzitate aus der Schrift zu dem, was der Satan ihm vorträgt.
Wenn wir mal in die Bibel hineinschauen, Herr Pfarrer Richtscheid, fallen uns mehrere Stellen auf, in denen es um Fasten geht. Gerade bei Paulus im 1. Korintherbrief im 9. Kapitel heißt es: Ich züchtige meinem Leib und bringe ihn in Dienstbarkeit. Das sind zunächst ja sehr harte Worte, die da in der Heiligen Schrift stehen. Aber hat denn den Leib züchtigen, hat das denn wirklich heutzutage noch was mit Fasten zu tun? Ist das noch aktuell? Machen wir das damit?
Ich denke schon, durch das, wie gesagt, was ich vorhin schon erwähnte, wenn wir dann uns nicht zu sehr an dem Leiblichen, an dem Weltlichen festklammern, wenn wir zu sehr auf das schauen, was uns Genuss bringt, sondern wirklich, dass wir uns darüber Gedanken machen, dass wir auch intensiver mit unserem Leben umgehen. Die Fastenzeit, wir nennen sie auch die Umkehrzeit, die österliche Bußzeit, diese Fastenzeit, sie will uns ja wirklich auch zu unserem inneren Ich bringen. Wie sieht mein Inneres aus? Wie lebe ich denn mein Leben? Was ist gut da drin? Das vielleicht, der Apostel Paulus hat es hart ausgedrückt mit dem Züchtigen, aber im Endeffekt, wenn ich über meinen Körper, über mein Leib, über meine Seele, über mich als Person nachdenke, dann ist es ja auch in Anführungsstrichen eine Züchtigung, dass ich mir da wirklich ernsthaft Gedanken mache: Mensch, wie lebst du denn? Wie ist es denn mit dir? Bist du zufrieden? Wie gehst du mit anderen Menschen um? Und genau in dieser Zeit der Fastenzeit, die auch, wo wir gleich noch dazu kommen können, durch Verschiedenes auch im liturgischen Bereich uns da zum Nachdenken anleiten möchte, gerade in dieser Zeit sind wir aufgefordert, auch zu fasten aus Liebe zu Gott. Jesus selbst es getan hat.
Da kommen wir gleich noch dazu, wie die Fastenzeit in der Kirche ganz genau aussehen kann. Aber Sie haben vorhin einen sehr beeindruckenden Satz gesagt: die Fastenzeit kann so das Innere ans Tageslicht bringen, jetzt mit meinen eigenen Worten wiedergegeben. Mhm. Was meinen Sie damit? Was kann das sein? Werden da Dinge aufgebrochen in meinem Herzen, in meiner Seele, die vielleicht verkrustet hart waren, wo jetzt an der Zeit ist, das aufzuarbeiten? Oder wie kann das aussehen, Herr Pfarrer Richtscheid?
Ja, das haben Sie schön ausgedrückt auch. Das Innere, das Verkrustete ans Tageslicht bringen. Wenn ich mir jetzt wirklich mal bewusst Gedanken darüber mache, mein Leben, wie sieht es aus? Und gerade in dieser Fastenzeit, da gibt es viele Angebote von kirchlicher Seite. Ob es natürlich das große Sakrament der Beichte ist, der Buße, das heißt des Nachdenkens mit Gott, wie sieht mein Leben aus, was gelingt mir nicht, wo ist es gut, wo ist es schlecht, aber eben auch eben darüber nachdenken, ja, wie gehe ich denn mit anderen Menschen um? Was habe ich für schlechte Angewohnheiten? Die Fastenzeit und die Adventszeit, das sind beides Bußzeiten sozusagen. Die Adventszeit, da ist man eigentlich ja beschäftigt mit Plätzchen backen, mit Adventsfeiern, mit Häuserschmücken, mit ja auch mit Liedersingen und so weiter und so fort. Aber so richtig diese Buße, diesen Bußcharakter hat eigentlich hauptsächlich die Fastenzeit für viele Menschen. Und das ist eine schöne Zeit, eine gute Zeit. Was soll ich sagen, vielleicht eine Badezeit für die Seele.
Das klingt ganz wunderbar, eine Badezeit für die Seele. Aber wenn jetzt wirklich sowas ans Tageslicht gebracht wird, was mich sozusagen schon eine ganze Zeit in meinem Herzen, in meiner Seele belastet, und ich stehe da ganz alleine mit meiner Fastenzeit, Herr Richtscheid, ist es doch im Grunde genommen wichtig, dass ich mir auch Hilfe nehme, dass ich mal zu dem Priester gehe oder vielleicht auch zu jemand, der mir anvertraut ist und dann auch mal ihm mein Herz ausschütte.
Und genau das ist ja das, wie gesagt, was die Fastenzeit uns auch anbietet. Keiner Zeit wird auch so viele Fastenvorträge oder angeboten, beziehungsweise auch die Bußfeiern und die Beichtgelegenheiten, auch in den Sonntagen, die durch das Evangelium geprägt sind, werden auch immer wieder so diese Themen aufgebaut, auch darüber nachzudenken, ja, bringe ich Frucht in meinem Leben oder sieht es eher düster aus oder was könnte besser werden, sich mal wirklich intensiv damit zu beschäftigen. Das ist damit gemeint. Und natürlich, wie Sie eben sagten mit dem Priester, wir bieten es immer wieder an. Ich weiß es von vielen Kollegen auch nochmal am Karfreitag, am letzten Tag, dann sozusagen vor der Osternacht, diese Beichtgelegenheit, dieses sich ausschütten, dieses sich aussprechen. Aber wissen Sie, wenige nehmen das an. Ganz wenige.
Woran liegt das? Das ist eigentlich eine ganz wunderbare Einrichtung der Kirche, und zwar die Sündenvergebung, dass man sagt, was man auf dem Herzen hat und auch bekennt, dass man schuldig ist. Und die Kirche sagt so, und damit sind die Sünden dir vergeben, beziehungsweise nicht die Kirche sagt es, sondern Jesus.
Ja, erstens, Sie haben es richtig jetzt eben gesagt, Jesus selbst hat dieses Sakrament eingesetzt. Viele sagen, das ist eine Erfindung der Kirche. Punkt zwei, Sie kommen mit irgendwelchen alten Kamellen, die Sie mal negativ erfahren haben. Und Punkt 3, das, was Sie jetzt eben auch erwähnten, es ist ein ganz tolles Angebot der Sündenvergebung. Gott spricht uns los, Gott spricht uns frei. Viele glauben da, glaube ich, gar nicht mehr so richtig dran, dass Gott das macht. Und auch wirklich, dass vielleicht bei vielen auch dieses Bewusstsein gar nicht mehr da ist, das ist nicht gut, dass ich das mache. Ach, die kleinen Sünden, ach, die Notlügen, ach, das bisschen, das macht doch nichts. Der oder die tun es ja auch, warum soll ich das jetzt bringen? Oder der oder die gehen ja auch nicht zur Beichte, warum soll ich gehen? Und so weiter und so fort. Man kommt mit dem Blick auf anderen und holt sich sozusagen das negative Beispiel.
Und die Fastenzeit bietet die Möglichkeit dazu, sich mal über sich selber Gedanken zu machen und vielleicht auch mit dem Anliegen zur Kirche zu gehen. Herr Pfarrer Richtscheid, Sie sind Pfarrer, Sie sind Gemeindepfarrer. Kommen denn viele Menschen zu Ihnen und sagen, ich bin jetzt hier in der Fastenzeit und ich habe was auf dem Herzen, wir müssen mal sprechen?
Wie ich eben schon mal kurz erwähnte, viele leider nicht. Aber ich kann es nur anbieten. Und das ist meine Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe als Priester, die Menschen zu Gott hinzuführen, ihnen das anzubieten, durch die Beichtgelegenheiten, durch Beichtgespräche. Ich bringe es auch immer wieder in den Predigten zum Vorschein, dann so erwähne es auch immer wieder. Es gibt Leute, das kann ich wirklich sagen. Und ich denke, es ist so ähnlich wie bei dem Gleichnis mit den 99 verlorenen Schafen. Ein Schaf, das gefunden wird, eins, das zurückkehrt, über das man sich so freut. Und so ist es wahrscheinlich heutzutage bei uns, dass wir uns über die wenigen, die zur Beichte kommen, dann umso mehr freuen können, umso mehr freuen wollen. Denn die Beichten, das merke ich auch, die sich wirklich darauf vorbereiten, die Leute, die fallen, ja, ganz, ganz besonders aus. Die sind nicht nur einfach, dass es runtergeleitet ist, dass es gemacht ist, dass ich meine Pflicht erfüllt habe, sondern diese Beichten, die zeigen wirklich, ja, da hat sich jemand über sein Leben Gedanken gemacht. Da hat jemand das Wort Gottes mitgetragen und aufgrund dieses Wortes Gottes versucht sie, das Leben dementsprechend zu gestalten und zu betrachten.
Mhm. Fassen wir doch nochmal kurz zusammen. Unsere Sendung heißt ja, warum brauchen wir eigentlich eine Fastenzeit? Was bewirkt das in uns? Es bewirkt in uns, dass wir ganz einfach über uns selber mal ins Nachdenken kommen. Und es bewirkt auch, dass wir, wenn wir es wollen, auch vor der Kirche aussprechen, das heißt also vor dem Pfarrer aussprechen und somit die Sünden vergeben werden. Ist das so ein Teil der Fastenzeit, warum es die Fastenzeit gibt, warum wir sie brauchen?
Ja, das kann man so sagen. Aber nicht nur drüber reden, sondern auch das Bereuen. Das ist ja ganz wichtig, auch bei der Heiligen Beichte. Dass man bereut, was da nicht so gut klappte. Und sich auch damit wirklich auch Hilfe erbeten möchte dann auch.
Eine wunderbare Sache, liebe Zuhörer. Sie hören die Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb. Warum brauchen wir eine Fastenzeit? Das ist heute unser Thema. Ich bin Andreas Martin und im Gespräch mit Herrn Pfarrer Marco Richtscheid aus Böbingen ist er mit uns jetzt telefonisch verbunden. Gleich geht es weiter und wir beschäftigen uns näher mit der Frage, wie sieht überhaupt eine Fastenzeit aus? Denn die Kirche gibt uns dazu ein grandioses Beispiel. Sie hören die Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb. Heute mit dem Thema, warum brauchen wir eine Fastenzeit? Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Marco Richtscheid aus Böbingen. Herr Pfarrer Richtscheid, vor der Musikpause haben wir es schon ganz kurz angedeutet. Die Fastenzeit können wir mit mehreren Sinnen wahrnehmen. Zunächst mal haben wir gesagt, durch das Verzicht auf Nahrung sozusagen, ne? Auf das, was uns wirklich gut schmeckt, mal zu sagen, so, das esse ich jetzt mal nicht, sondern das, was ich esse, nehme ich mal ganz bewusst mit meinem Geschmack wahr. Eine andere Sache ist, die Kirche macht es uns vor, dass wir es auch mit unseren Augen wahrnehmen. Der Gottesdienst ist ein klein wenig anders. Die Raumatmosphäre ist anders. Wie können wir das beschreiben?
Ja, indem man einfach mal in die Kirche so reinkommt und einen Blick drauf wirft. Wie Sie es eben schön gesagt haben, durch das Sehen auch, durch die Sinne. Man sieht, wenn man in die Kirche reinkommt, bei den meisten Kirchen, dass zum einen es kahler zugeht als sonst das Jahr über. Das heißt, der Blumenschmuck ist weg oder fast weg. Das heißt, der Altar ist ja nur durch Kerzen und durch die Altartücher bestückt, geschmückt. Zum anderen auch im liturgischen Bereich. Fasten in der Liturgie zeigt sich dadurch, dass manches entfällt, dass manches in der Fastenzeit nicht benutzt wird, nicht gesungen wird. Das ist zum Beispiel das Gloria und auch das Halleluja. Dieser Jubelruf auf den auferstandenen Herrn, dieser kommt erst wieder an Ostern, in der Osternacht feierlich. Dieses Halleluja verstummt in dieser ganzen österlichen Bußzeit, auch an den Feiertagen. Das wird nicht gesungen. Das Gloria kommt an den Feiertagen. Wir haben ja meistens in der Fastenzeit zwei Feiertage, zwei Hoffeste, das Hoffest des Heiligen Josef und das Hoffest der Verkündigung des Herrn. Da kommen Gloria, aber nicht Halleluja. Und im Stundenbuch, da ist es auch ein Entfallen, nämlich da entfällt das Te Deum, außer eben an diesen beiden genannten Feiertagen, weil sie Hochfeste sind. Sie fallen sozusagen aus der Fastenzeit heraus. Dazu vielleicht gerade kurz auch ein Zitat vom Konzil, vom Sacrosanto Concilio 109. Die 40-tägige Fastenzeit hat die doppelte Aufgabe, vor allem einerseits durch Tauferinnerung oder Taufvorbereitung, andererseits durch Buße, die Gläubigen, die in dieser Zeit mit größerem Eifer das Wort Gottes hören und dem Gebet obliegen sollen, auf die Feier des Pascha-Mysteriums, also auf Ostern, vorzubereiten. Diese 40-tägige Fastenzeit soll uns an die Taufe erinnern, aber eben auch an die Buße. Und Buße heißt Verzicht, Verzicht auf das, was ich eben erwähnte, aber auch die Farbe der Buße ist das Violett. Viele Altäre sind violett abgedeckt, beziehungsweise auch violette Tücher werden dann vor die Altäre gehängt oder am 5. Fastensonntag, am Passionssonntag werden die Kreuze verhüllt und natürlich ist violett diese Farbe des Messgewandes, das der Priester dann in dieser Fastenzeit trägt.
Violett, eine Farbe, die auch in gewisser Hinsicht Trauer ausdrückt, Herr Pfarrer Richtheit. Kann man das so verstehen, dass die Kirche auch so ein klein wenig trauert bei der Fastenzeit?
Trauert, vielleicht in der Vortrauer, sage ich jetzt einmal, dass der Bräutigam genommen wird, wie wir es jetzt biblisch ausdrücken wollen.
Das heißt aber auch, die Fastenzeit ist sozusagen eine Zeit der Vorfreude auf das Osterfest, oder? Sie haben vorhin den Bogen zur Adventszeit gespannt, zur Weihnachtszeit. Also wir freuen uns auf ein großartiges Ereignis, worüber wir dann in der Kirche ja ein großes Fest feiern werden.
Ja, so ausgedrückt schon. Aber die Vorfreude wird eigentlich speziell am 4. Fastensonntag ausgedrückt. Das ist der Sonntag der Vorfreude. Deswegen strahlt auch dieser Sonntag durch die liturgischen Texte etwas mehr heraus, nämlich der Sonntag Letare. Freut euch, ja, wir sind zur Freude aufgerufen und deswegen tragen viele auch an diesem Sonntag, wie es alter Brauch ist, das Rosa-Messgewand, das es ja nur zweimal im Jahr gibt, das nur zweimal im Jahr getragen wird, eben am 4. Fastensonntag beziehungsweise am 3. Adventssonntag.
Herr Pfarrer Richtheit, wie ist denn das eigentlich, wenn ich als froher und gut gelaunter Mensch sonntags in die Kirche gehe und erlebe dann die Fastenzeit? Muss ich mich dann innerlich sofort umstellen und ja eine miese Peter-Stimmung sozusagen auflegen? Oder wie soll ich das verstehen?
Also die Freude am Glauben, die soll natürlich immer bleiben. Und die ist auch ganz wichtig und entscheidend. Das hat ja auch Papst Benedikt immer wieder den Menschen nahegebracht. Freut euch am Glauben, glaubt mit Freude. Wir haben eine frohe Botschaft. Und der Sonntag, wenn Sie das, ich weiß jetzt nicht, was Sie genau damit dieser Fangfrage in Anführungsstrichen erreichen möchten, aber ich versuche es mal so, der Sonntag ist ja auch nicht der klassische Fasttag. Der Sonntag strahlt noch einmal heraus zu den anderen Fasttagen. Er ist offiziell, und wenn wir es nachzählen, kein Fasttag.
Das ist ja hochinteressant. Also Fasttage sind alle anderen Tage? Außer der Sonntag?
Richtig. Viele wissen das vielleicht gar nicht. Ich habe das früher als Kind, als Jugendlicher auch nicht so gewusst dann. Aber die Kirche ist gar nicht so streng. Das ist das Schöne bei unserer Kirche. Und da dürfen wir wirklich auch mal da unsere Kirche loben, dass sie doch so, soll ich sagen, so verständnisvoll ist. Versuchen Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einmal die Tage zu zählen. Ich lasse die Kinder in der Schule immer wieder zählen. Man sagt ja, die 40-tägige Fastenzeit, die 40-tägige österliche Bußzeit von Aschermittwoch bis Ostern. Und es sind mehr als 40 Tage. Warum? Es sind 46. Die 6 Sonntage, die gehören nicht dazu. Deswegen 46 minus 6 Sonntage gibt 40. Also Sonntage sind keine Fasttage.
Heißt das denn auch, an diesen Sonntagen brauche ich jetzt gar nicht zu fasten?
Also theoretisch ja. Natürlich, und das ist ja das, was die Kirche, wie gesagt, uns da so schön zeigt und sagt. Sonntag, das ist eigentlich fast eine Beleidigung des auferstandenen Herrn, an den jeder Sonntag erinnert. Sonntag will uns da hinführen und die Freude soll da besonders spürbar sein. Er ist auferstanden, daran erinnert uns ja jeder Sonntag. Und wenn Sie das verzichten, dürften Sie theoretisch an diesem Sonntag dann anders essen als unter der Woche.
Mhm. Aber ich glaube, das Fasten hat ja nicht unbedingt nur was mit dem Essen zu tun.
Nein.
Fasten kann ja in ganz vielfältiger Art und Weise auch sein. Wie kann es denn noch sein, Herr Pfarrer Richtscheid? Geben Sie uns doch mal ein paar Beispiele, wenn wir uns jetzt Gedanken machen müssten, ja, wie soll ich jetzt eigentlich fasten? Was soll ich tun?
Ja, Fasten heißt verzichten. So, und auf was verzichte ich? Wenn ich faste, dann möchte ich ja auch auf etwas verzichten, was nicht unbedingt sein muss. Überprüfen wir unser Leben. Was muss nicht unbedingt sein? Zum Beispiel das Reden über andere. Wie rede ich denn über andere? Es ist traurig, dass viele unserer Gottesdienstbesucher immer wieder über andere schimpfen, lästern, spotten. Und das ist für die Kritiker immer wieder ein gefundenes Fressen. Lästern, reden über andere, muss nicht unbedingt sein. Und weiter. Auch etwas besser zu wissen. Auch da kann man vorsichtig mal sich überprüfen, bin ich ein Besserwisser, eine Besserwisserin? Kann ich da vielleicht auch mal kurz innehalten, bevor ich gleich reagiere? Oder Hektik. Hektik und viele Termine. Sind die vielleicht auch mal teilweise einschränkbar? Fasten heißt auch Fernsehschauen. Wie viele, ich muss gerade sagen, der älteren Leute schauen stundenlang Fernsehen als Ablenkung? Ist auf der einen Seite ja gut, aber könnte man nicht wenigstens einen Teil davon mal sein lassen und dafür mehr beten? Oder die schönen Vorträge von Radio Horeb anzuhören oder ja, da was Sinnvolles zu tun oder auch Trägheit. Ach, ich bin jetzt zu faul dafür, ich lege mich jetzt zu Hause mal hin, ich schaue jetzt mal so, ich träume jetzt so in den Tag oder versuche ich etwas Positives zu tun. Das, um nur ein paar Beispiele zu nennen.
Wichtig ist es doch auch, den Kindern klarzumachen, was Fasten ist. Herr Pfarrer Richtscheid, Sie haben vorhin von der Schule erzählt. Ja. Sie sind Religionslehrer in der Schule. Wie reden Sie mit den Kindern über die Fastenzeit? Wie machen Sie es greifbar, aber auch begreifbar?
Mhm. Nun, zum einen erkläre ich Ihnen, dass das eine besondere Zeit ist, 40 Tage, wo wir verzichten sollen, ganz bewusst verzichten sollen. Und dann natürlich, warum? Wenn Sie Kinder nicht fragen, dann frage ich die Kinder, warum verzichten wir? Und dann sage ich immer wieder, aus Liebe zu Jesus. Weil Jesus für uns, aus Liebe zu uns, auf sein Leben verzichtet hat. Er hat für uns am Kreuz sein Leben dahingegeben. Und wenn wir es auch nicht verstehen können, er hat das für uns getan, hat aufs Größte, was ein Mensch hat, verzichtet. Auf sein Leben, auf sein eigenes Leben, hat sich hingegeben, ganz am Schluss bis auf diese grausame Art und Weise. Und so habe ich das als Kind, als Jugendlicher von unserem Pfarrer gehört und versuche es jetzt auch den Kindern beizubringen, weil mich das so beschäftigt hat. Ich habe dann auch gedacht, Mensch, wenn der Jesus so viel für mich getan hat, dann kann doch ich auch mal für ihn auf Fernsehschauen verzichten oder auch auf Süßigkeiten und was so ein Kind sich so als Vorsätze macht. Deswegen auch, ja, mag sein, du kannst es nicht verstehen und trotzdem und trotzdem ist es wahr. Jesus starb für dich. Er starb für dich, der du jetzt dazu hörst, und für mich, für jeden von uns am Kreuz von Golgotha.
Im Grunde genommen ist es für ein Kind sehr schwierig zu verstehen. Aber ich glaube, anhand des Fastens, anhand des Verzichts, anhand des Wohlwollens dem anderen gegenüber, was ja auch in gewisser Hinsicht ein Fasten sein kann, wird es für einen Jugendlichen, für ein Kind ziemlich klar, um was es da geht in der Fastenzeit.
Also ich erlebe das immer wieder. Die Kinder, und dann sprechen wir die nächste Stunde wieder drüber, und wie war es mit eurem Fastenvorsatz? Und dann erzählen sie mir ganz stolz, ja, da wollte mich eigentlich, der Nachbarsjunge wollte mich dazu bringen, dass ich mit dem Computer spiele. Ich habe gesagt, nein, jetzt in der Fastenzeit spiele ich keinen Computer. Lass uns doch was anderes machen. Lass uns doch nach draußen gehen. Und so weiter und so fort. Und ich sage dann auch, ja, wenn ihr auf Süßigkeiten verzichtet oder, auf etwas, was Geld kosten würde, dieses Geld kann man ja auch wieder gut einsetzen, kann man wieder positiv spenden, teilen mit anderen. Denn auch das wird uns in der Fastenzeit ganz bewusst ans Herz gelegt.
Das heißt, wir spenden Geld für andere Menschen, denen es schlecht geht?
Ja, ganz genau. Da lädt uns ja die große Fastenaktion Miserio ein, die wir ja am 5. Fastensonntag abhalten. Die Kinder bekommen dazu ja auch ihre schönen Kästchen, die sie dann selbst zusammenbasteln können, ein Comic dazu, um das einfach auch zu wissen, wo kommt denn mein Geld hin?
Warum fasten, liebe Zuhörer? Das ist heute unser Thema. Warum brauchen wir eigentlich eine Fastenzeit? Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Marco Richtscheid. Aus Böbingen ist er mit uns verbunden. Sie hören die Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb. Warum brauchen wir eigentlich eine Fastenzeit? Darum geht es, darüber sprechen wir mit Herrn Pfarrer Marco Richtscheid. Aus Böbingen ist er mit uns telefonisch verbunden. Herr Pfarrer Richtscheid, wenn wir uns die Fastenzeit genauer betrachten, 40 Tage dauert sie, und wir würden die Tage nachzählen, wie Sie es vorhin mal gesagt haben, wird uns auffallen, dass es eigentlich mehr als 40 Tage sind, in Anführungszeichen, weil der Sonntag herausfällt. Der Sonntag ist kein Fasttag. Der Sonntag ist ein Festtag, weil wir da auch an den Tod und an die Auferstehung unseres Herrn denken. Schauen wir mal in die Heilige Messe hinein, an den Sonntagen, in der Fastenzeit. Ist da was Besonderes auch zu spüren, dass Fastenzeit ist? Haben die Texte eine besondere, tiefere Bedeutung? Was ist da zu erfahren?
Ja, also wenn wir so die einzelnen Sonntage uns anschauen mit ihren Lesungen, Evangelien, also die Leute, die das ausgewählt haben, waren wirklich schlaue Leute. Also ich bin dann immer wieder erstaunt, wie diese Lesungen zusammenpassen. Ich benutze ja auch nur bei der ersten Messe, weil ich dann gleich zur zweiten Messe muss am Sonntag, nicht beide Lesungen, da reicht es mir nicht, aber sonst benutze ich die zwei Lesungen, die erste und die zweite, die sonntags vorgeschlagen sind, und das Evangelium, wie die wirklich zusammengehören. In der ersten Woche, im ersten Fastensonntag, da geht es ja um das Verzichten. Da geht es darum, wie eben auch im Buch Deuteronomium darüber gesprochen wird, du aber sollst vor dem Herrn, deinem Gott, folgendes Bekenntnis ablegen, weil du, Gott, mich so begleitet hast, darum möchte ich auch dir meine Opfer bringen, meine Erstlingsgabe, meine Früchte vom Land. Ich möchte also, ja, Gott etwas opfern. Auch dann der Römerbrief, der zeigt das dann auch auf, ja, dass wir wirklich daran bekennen sollen und auf Jesus schauen sollen. Er ist der Herr. Und dieser Herr, der wurde auch versucht, wie es dann das Evangelium am ersten Fastensonntag zeigt, wie ich es ja auch schon von Beginn der Sendung gesagt habe. Das Der zweite Fastensonntag, er ist in besonderer Weise davon geprägt, von der Verklärung des Herrn. Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist, so hören wir im Evangelium. Also schon so ein kleiner Blick auf Ostern hin, auf ein österliches Fest, auf einen österlichen Charakter, den man so noch gar nicht so recht greifen kann. Die kommenden Sonntage erzählen uns von Gleichnissen, erzählen uns, je nachdem welches Lesejahr es ist, vom Barmherzigen Vater zum Beispiel, beziehungsweise vom Weingärtner, der noch einmal hofft und noch einmal sich bemühen möchte, Herr, lass diesen Baum dieses Jahr noch mal stehen. Ich will um ihn herum aufgraben und ihn düngen. Ich will mich noch mal ganz besonders drum bemühen. Also so auch ein Bild für unser Leben. Bemühen wir uns eigentlich für unser Glaubensweg, für unser Glaubensleben? Und wie sieht unsere Bemühung aus? Und dann, wie schon erwähnt, dieses Vergeben des Barmherzigen Vaters im Lesejahr C, wie wir es da vom Lukas hören dann. Schließlich auch, wie Jesus dementsprechend den Menschen, ja immer wieder vor allem den Pharisäer, den Spiegel vor Augen hält und sie daran erinnert, Mensch, urteilt nicht so über die anderen, schaut nicht nur auf die anderen, was die schlecht gemacht haben, bei der Ehebrecherin zum Beispiel, sondern, ja, ein schönes Bild, wenn du auf andere zeigst, wie viel Finger zeigen denn auf dich zurück? Es ist immer die Mehrheit, die auf dich zurückschaut. Entweder die drei anderen Finger oder wenn der Daumen noch zurückschaut. Auf jeden Fall zeigt die Mehrheit der Finger auf einem selbst. Also auch da wird uns noch einmal vor Augen geführt, ja, wie sieht dein Leben aus? Und nicht, um mich einzuschränken, zu beängstigen, um mich krank zu machen, mich niederzudrücken. Nein, im Gegenteil, wenn ich mein Leben in Freude annehme und gut damit umgehe, dann kann ich auch in Freude mein Leben gestalten. Dann wird auch etwas Frohes aus meinem Leben. Dann kann mein Leben auch wirklich für mich gut gelingen. Dann wird es auch zur Freude für Gott. Denn er schenkt uns ja tagtäglich immer wieder dieses Leben. Das sind dann die fünf Fastensonntage und dann kommt schließlich der Palmsonntag, der uns ja schon einleiten will. Und ja, der Palmsonntag läutet sozusagen die heilige Woche, die Karwoche ein. Dann geht es los, Jesus, der begrüßt wird am Tor in Jerusalem. Die Leute rufen ihm Hosanna zu, sie jubeln ihm zu. Das drückt auch die festliche Farbe des Messgewandes aus, das Rot, dann das Purpur sozusagen, um zu zeigen, ja, hier ist der wahre König, der da kommt. Bis dann schließlich die heiligen drei Tage von Leiden, Sterben und Auferstehung Jesu, beziehungsweise der Grabesruhe Jesu, dann auch kommen. Das in Kürze. Ja, diese besonderen Texte der Fastensonntage zusammengefasst.
Gibt es denn eine Struktur in der Fastenzeit?
Ja, wenn wir es uns so aufteilen, die Fastenzeit, dann erkennen wir, dass nach Fastnacht, nach Karneval, nach den Tagen, nach den tollen Tagen, wie sie genannt werden, wo nochmal so richtig gefeiert wird, nochmal so richtig gelebt wird, dass dann am Aschermittwoch, wie es auch der Schlager ja ausdrückt, am Aschermittwoch ist alles vorbei, aber dass wir es nicht so negativ sehen müssen, sondern dass dann diese Fastenzeit beginnt. Und das Evangelium des Aschermittwochs zeigt uns ja auch so drei Themen für die Fastenzeit: Fasten, Gebet und Almosen geben. Und dieses wird in besonderer Weise in diesen ersten vier Wochen mitgetragen. Das ist sozusagen die Thematik der Fastenzeit. Das sehen wir ja auch, wenn wir im Gotteslob die Lieder anschauen. Die sind da dann wirklich durchgehend von Gotteslob-Lied Nummer 160 an bis 173, sage ich jetzt einmal streng genommen, sind das dann Fastenzeitlieder. Und erst ab 174 kommen dann andere Lieder, stehen im Gotteslob oben drüber, nämlich Passionslieder heißt das. Warum Passionslieder? Das ist dann der zweite Teil der Fastenzeit, nämlich ab dem 5. Fastensonntag. Der 5. Fastensonntag heißt ja auch Passionssonntag von alter Zeit her. Ab diesem Sonntag äußerlich wieder auch sichtbar durch das Verhängen der Kreuze, aber eben auch, ja, dann geht so langsam Richtung Leiden unseres Herrn. Dann kommen so diese Leidenslieder, o Haupt vor Blut und Wunden, herzliebster Jesu, o du hochheilig Kreuze. Also um wirklich so diesen zweiten Teil der Fastenzeit, diese Leidenszeit des Herrn, genauer zu betrachten.
Die Leidenszeit ist natürlich extrem, sozusagen an Karfreitag. Das ist der Tag, an dem Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Dann gibt es den berühmten Karsamstag, der Tag der großen Stille, könnte man auch dazu sagen, Tag der Grabesruhe, bis dann früh an Ostermorgen, wo wirklich dann schlagartig sozusagen die Freude uns entgegenkommt.
Das nennt man sozusagen das Triduum Paschalis, also die drei Tage, die drei österlichen Tage, auch schon mit dem Gründonnerstag eingeläutet werden, im wahrsten Sinn des Wortes. Wenn man nur daran denkt, an Gründonnerstag, das ist für mich auch immer wieder so ein ergreifender Gottesdienst. Der Gottesdienst geht, die Heilige Messe geht etwas langsam, leise, sage ich jetzt einmal, durch, so versuchen wir es hier in den Verein, durch das Orgelvorspiel dann, kein so ein festliches, feierliches Orgelvorspiel, aber auch kein so, ja, ganz trauriges, und dann das Lied dieses Abends wird oft da gesungen beim letzten Abendmahle. Dann kommt noch einmal feierlich, aber dann wirklich mit allem drum und dran, das Gloria, das Loblied auf Gott, das Ehre sei Gott in der Höhe. Und da spielt die Orgel feierlich dazu, die Schellen der Messdiener, die erklingen nochmal, und dann schließlich auch die Glocken, die dazu erklingen und ertönen. Und danach ist Stille, dann ist stumm, dann verstummen die Glocken, die Orgel, die Schellen. Dann ist, ja, jetzt ist dieser Teil des Abschieds sozusagen. Und darum läuten ja am Karfreitag keine Glocken und auch am Karsamstag, wenn morgens Trauermette ist, läuten keine Glocken. Auch am Karfreitag wird keine Orgel mitgespielt. Also da ist etwas ganz Besonderes. Da merkt man, jetzt tut sich was. Jetzt geht's Richtung Ende sozusagen. Bis dann, wie Sie eben schon kurz erwähnten, dann in der Osternacht feierlich beim Gloria wieder Orgel und Glocken von neuem und die Schellen von neuem ertönen und dann schließlich auch endlich das lang ersehnte Halleluja erklingen wird.
Also alles deutet natürlich auf diesen Höhepunkt hin, auf dieses Osterfest. Herr Pfarrer Richtscheid, die Sendezeit neigt sich nun langsam dem Ende zu. Sie haben uns viele Informationen gegeben, warum überhaupt wir eine Fastenzeit brauchen und vor allen Dingen, wie wir auch mit der Fastenzeit umgehen werden. Eine Frage ganz privat an Sie. Wie gehen Sie mit dieser Fastenzeit um?
Ja, ich habe natürlich auch meine Fastenvorsätze. Einige dieser Fastenvorsätze sind von Kind auf betraut. Zum Beispiel das Verzichten auf Süßigkeiten. Ich esse wirklich gerne Schokolade. Nicht natürlich übertreiben, dass es eine Sucht ist. Aber ja, es ist für mich schon eine Freude, was Süßes zu essen. Und das schaffe ich wirklich mit Gottes Hilfe seit meiner Kindheit immer wieder, dass ich das nicht mache, dass ich darauf wirklich verzichten kann. Es ist für mich wirklich ein Verzicht auch.
Und die ganzen Schokoladeneier dann an Ostern sind dafür dann umso besser.
Ja, natürlich darf man es dann aber nicht übertreiben, sonst fällt der Blutzucker anders aus.
Ja. So ist es, ja.
Aber natürlich, wie gesagt, nicht nur das, sondern auch so manch andere Vorsätze, die ich mir da genommen habe.
Gut, herzlichen Dank, Herr Pfarrer Richtscheid, und Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Gerne haben wir Ihnen diese Sendung auch auf CD gebrannt, aufgezeichnet. Wenn Sie sie gerne nochmal zum Nachhören bestellen möchten, diese CD, rufen Sie an den CD-Dienst unter 08323 96 75 120. Noch einmal 08323 0176 75 120 und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 8323 96 75 120 oder auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer www.hore.org. Das ist unsere Internetadresse. Herr Pfarrer Richtscheid, ich darf Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
Ja, das mache ich gerne und schiebe vorweg das Tagesgebet vom ersten Fastensonntag und vom vierten Fastensonntag einfach nochmal ein, denn die fassen nochmal so schön zusammen, was ja um was es in der Fastenzeit geht. Das alles hängt ja natürlich mit unserem Glauben zusammen, mit der Freude am Glauben, mit unserem Herrn Jesus Christus. Allmächtiger Gott, du schenkst uns die heiligen 40 Tage als eine Zeit der Umkehr und der Buße. Gib uns durch ihre Feier die Gnade, dass wir in der Erkenntnis Jesu Christi voranschreiten und die Kraft seiner Erlösungstat durch ein Leben aus dem Glauben sichtbar machen. Du hast in deinem Sohn die Menschheit auf wunderbare Weise mit dir versöhnt. Gib deinem Volk einen hochherzigen Glauben, damit es mit froher Hingabe dem Osterfest entgegeneilt. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
So segne, beschütze, begleite euch, schenke euch eine gute, gesegnete Fastenzeit. Der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Geht hin in Frieden.
Dank sei Gott dem Herrn. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.